ARD.
Berlin Sounds. Inside.
Ich begrüße alle zu einer neuen Folge meines Musiktalks. Anja Kaspari ist mein Name. Ich bin Musikjournalistin in Berlin, bin seit gefühlt 100 Jahren unterwegs in der Hauptstadt, auch schon als es noch nicht die Hauptstadt war, also vor dem Mauerfall. Unterwegs in der Kulturszene, auf Konzerten, in Clubs. Und ich freue mich, dass Gernot Bronsert meiner Einladung gefolgt ist. Denn Gernot ist einer von den zurückhaltenden Musikern. Einer, der lieber im Studio sitzt, als in der Öffentlichkeit spricht. So ein Bescheidener. Obwohl er ja internationale Musikgeschichte geschrieben hat. Sogar der Sänger von Radiohead, also Tom York, ist ein erklärter Fan von Gernots Bands Mode Selector und Moderat. Und ich dachte mir, beim nächsten Mal lade ich dann auch noch seine Mutti mit ein. Die muss eine Granate sein, so ein altes Techno-Girl, auch wenn sie ihren Sohn mal 5 Stunden lang versetzt hat. Aber hört selbst die rührende Geschichte, die jetzt beginnt. Heute zu Gast ein Wegbereiter der Berliner Techno-Szene und Clubkultur, Gernot Bronsert von Mode Selector.
Hallo.
Du bist ja auch Teil der Band Moderat. Außerdem bist du Gründer der Plattenfirma Monkey Town. Du hattest auch eine eigene Edition und eine Künstleragentur. Außerdem bist du als DJ unterwegs in der ganzen Welt. Das ist ja fast wie so eine Art Musikimperium in Berlin, das du dir geschaffen hast. Oder ist das alles so aus Versehen passiert, aus Spaß geboren?
Na, aus Spaß geboren ist sowieso alles, was wir so machen. Aber richtig geplant haben wir es eigentlich nicht. Also das kam immer mehr dazu, so mit den Jahren. Irgendwann war es uns dann auch ganz schön viel so, aber Imperium würde ich es jetzt nicht nennen, weil wir hatten nie so einen kapitalistischen Gedanken dahinter so richtig, sondern wir wollten einfach irgendwie immer nur sparen.
Sparen?
Ja, am Ende ja, klar.
Ach so, ihr wolltet nicht jemand anderen zum Beispiel für Plattencover oder so?
Ja, oder wenn du einfach bei einem anderen Plattenlabel unterschreibst, dann und haben wir einmal gemacht in unserer Jugend. Und das war dann ein großer Fehler. Und dann wunderst du dich so nach 5, 6 Jahren, wenn du ein bisschen älter geworden bist und nicht mehr 21, sondern halt mal 26, dass deine Musikrechte ja für 80 Jahre jetzt nicht mehr deine sind, nur weil du den Vertrag nicht gelesen hast.
Ah, okay.
Und du dann einfach einen scheiß Deal hattest. So.
Und hast du alles zurückgekauft?
Nee, nicht wirklich. Aber wir haben rechtzeitig es gemerkt, sagen wir es mal so. Also es kam eine Platte woanders raus, also die wir nicht selbst rausgebracht haben. Und da, ab da haben wir es dann immer selber gemacht.
In meinem Kosmos hattet ihr ja bisher auch einen Riesenhit. Ich hoffe, da habt ihr die Rechte dran. Den hören wir mal kurz.
Ja, das ist... Hab ich schon mal gehört.
Der Song heißt Rusty Nails, den hast du zusammengeschrieben mit deinem Mode Selector-Kollegen Sebastian Schari und mit Sascha Ring vom Apparat. Zu dritt nennt ihr euch ja Moderat.
Mhm.
Und ich kann mich erinnern, ich glaube es war 2009, wenn man da shoppen ging in Berlin oder irgendwo war, überall lief dieses Lied. Auch in meinem Radio, bei Radio 1, auf Dauerschleife.
Ja, ja.
Hast du da die Rechte dran?
Ja, ziemlich, sagen wir es mal so, ja. Also es ist noch ein bisschen aus einer alten Welt, aber da haben wir schon ein bisschen mehr drauf geachtet.
Viele dachten am Anfang auch, dass da Tom York von Radiohead singt.
Nee, ehrlich gesagt ist das der erste Song, wo Sascha überhaupt gesungen hat. Und wir haben da viele Sachen nicht so beachtet, weil normalerweise gibt ja der Sänger vor, wo seine Lage ist, seiner Stimme, also wo er am besten seine Stimme entfalten kann. Und in dem Fall war halt die Musik schon da und er hat einfach drauf gesungen und das ist für jemanden, der zu dem Zeitpunkt noch nicht so trainiert ist mit Stimme, halt schwierig, weil der Song ist eigentlich zu tief für ihn und er musste tiefer singen, als eigentlich seine Stimme ist. Und
Super gemacht.
Ja, na, wir mussten ganz schön tricksen, weil wir mussten die wahnsinnig laut machen, weil er konnte nur ganz leise singen, weil wenn man so leise spricht, dann hat man natürlich eine tiefe Stimme, wenn man auch leise singt so. Aber wenn man dann laut singt, wenn man dann Volumen hinterkriegen muss, dann wird die Stimme, muss dann in die Lage, in der sie sich am wohlsten fühlt so.
Aber findest du nicht auch, dass er ein bisschen ähnliche Stimme hat?
Ja, hört er natürlich nicht so gerne, aber was? Ja, naja, ist ja, wir haben ja immer eine enge Verbindung mit Tom York und Radiohead gehabt, also zumindest Shari und ich. Und
er hat mindestens 3 Songs für euch gesungen, oder?
Tom York, ja, ja. Ich glaube ja, 3.
Also einen zum Beispiel hier, der hier.
Ja. Genau, das war der erste.
The White Flash. Wie kam es überhaupt dazu? Habt ihr ihn angesprochen oder er euch?
Also wir haben in unserem Leben nicht so viel akquiriert. Wir sind nicht so von Tür zu Tür gezogen, sondern eigentlich hat sich immer alles ergeben. Also in dem Fall war es wirklich so, dass schon weit vor diesem Stück die Kontaktaufnahme stattgefunden hatte. Ich glaube, das war zu der Zeit, als sie Kid A aufgenommen haben. Und da gab es damals eine Musiksendung mit einer Moderatorin namens Charlotte Roche. Und da war Tom York zu Gast. Und es war so die angesagte Musiksendung damals.
Mhm, klar, habe ich auch gern geguckt.
Ja, und da klingelten bei uns dann irgendwann die Telefone heiß. So, Herr Tom York hat euch erwähnt. Hat sie ihn gefragt, was er so für Musik hört. Und dann hat er gesagt, ja, Mozelektor ist irgendwie so der neue heiße Scheiß. Und dann war irgendwie klar, okay, alles klar. Und dann irgendwann haben die in Berlin mal gespielt und standen dann zu dritt vom Studio.
Wo war da euer Studio?
Im Auge des Orkans, also am Hackischen Markt. Früher, wenn man sich da um 22 Uhr mit jemandem verabredet hat, da und da irgendein Schatten in 100 Meter Entfernung zu sehen war, der sich bewegt hat, da wusste man, das war seine Verabredung. Und heute, laufen dort Wolfgang Jobs mit Schuhen aus Glas entlang. So. Also heute ist ja komplett anderer Sport, ja, dort.
Ganz Berlin hat sich geändert. Magst du Rollkoffer?
Ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Rollkoffern. Ich habe nämlich sehr viele.
Selber?
Ja klar, durch meine Reiserei. Aber ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst auf das Geräusch, auf den Straßen.
Auf die Touristen, auf, ja, auf das volle Berlin.
Ach, ich finde es ja eigentlich irgendwie auch gut so. Aber der Lauf der Zeit, der hat ja auch viele positive Dinge.
Du kommst ja eigentlich aus Brandenburg, stimmt?
Ich bin Brandenburger, aber Speckgürtler. Ich komme aus dem Ort, für die aus dem Osten, die auch so in meinem Alter sind und vielleicht auch älter, die kennen die Dame noch. Und zwar, ich komme aus dem gleichen Ort wie Dagmar Frederik. Die hatte
Moderatorin.
Moderatorin und glaube ich auch so mal ein paar einschlägige Schlagerversuche. Und ich komme aus Woltersdorf. Das ist, Speckgürtel, sagen wir dazu. Da fährt die S-Bahn nicht mehr hin. Aber man kommt trotzdem zur S-Bahn mit einer Straßenbahn. So. Und ist eigentlich ganz schön und beschaulich dort.
Aber wieso hast du dann 2016 den Kulturpreis des Landkreis Oberhavel bekommen?
Weil ich wieder ins Brandenburger Land gezogen bin, aber ich wollte nicht meinen alten Klassenkameraden über den Weg laufen und bin dann einfach hoch in den Norden gezogen und habe da dann... Ja.
Ey, du hast den Kulturpreis für dein Lebenswerk mit 36 bekommen.
Ja, nicht schlecht, ne? Habe ich auch gestaunt. Respekt. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kam. Aber irgendwie stand der Kultursenator dann auf einmal neben mir bei irgendeiner Veranstaltung und dann stand er mit noch anderen Leuten auch wieder bei einem Konzert und dann bin ich auch mal eingeladen worden zu irgendwelchen Panel-Talks und so. Und
ich finde, du bist ja bescheiden, aber ich kann schon sagen, wer kann, der kann, weil ich finde, eure Musik, die ihr macht, das ist ja nicht Techno, oder? Ist auch nicht House, das ist so viel langsamer und manchmal auch düster und geheimnisvoll und dieses ganze Elektrogeschnürpse, sorry, was ihr da so drin habt, das ist so unique. Das gibt's irgendwie, das ist einzig. Oder ihr wart die Ersten. Stimmt doch, oder?
Ja, also es machen natürlich viele so, aber irgendwie scheinen wir das doch ganz gut zu machen. Ich weiß noch mal, als ich von Paul angerufen wurde, Kalkbrenner, der hat mal vor 5, 6 Jahren oder länger sogar noch her mal einen Song gemacht, der hieß Parachute. Und da wollte er Gerni, der ist ja immer so ein richtiger Berliner. So,
nennt dich Gerni.
Ja, Gerni, so nennen mich meine. Sag mal, Gerni, das mit den Stimmenschnipseln, das müssen wir nochmal machen. Guck mal hier, ich habe ja diesen Song und dann habe ich ihm das so geschnipselt, weil er das so wollte, wie wir das halt, was du gerade meintest. Mhm. War eigentlich ganz lustig, weil er hat es irgendwie nicht hingekriegt. So. Aber für uns ist das irgendwie so eine Einfach Übung so. Wir haben immer gerne Stimmen zerschnippelt und zerschnitten. Das fanden wir immer interessant.
Also du bist dann mit, weiß nicht, 17, 18 nach Berlin gezogen, oder?
Ja, 3 Monate nach meinem 18. Geburtstag, werde ich mal von meinem Vater daran erinnert. Jedes Jahr, wenn ich Geburtstag habe. Genau, ich bin nach meinem 18. Nach Berlin-Mitte in eine Wohnung gezogen, die 150 Quadratmeter groß war und nur 200 Mark gekostet hat. Und da habe ich dann versucht, so lange wie möglich das in der WG auszuhalten. Das hat mit Schari, muss man noch dazu sagen.
Also mit deinem Mozelektor-Kumpel. Mhm. Und wie war das dann so nach Wendezeit Berlin der 90er? Ich habe es auch erlebt, aber ich stelle mich jetzt mal so ein bisschen blöd, weil ich war jetzt nicht wie du Teil der Subkultur. Also die Subkultur, die quasi Berlin zu der berühmten Hauptstadt der Clubkultur gemacht hat. Also so Underground-Techno-Raves in leerstehenden Fabriken, da bist du nur rumgehottet, oder?
Also ja, also aber als Konsument sozusagen, als Raver waren wir erstmal sowieso auch schon, als wir noch in Woltersdorf waren, da ging es ja auch schon tierisch ab, weil dort waren ja die ganzen leerstehenden Fabriken. In Rüdersdorf ist das Zementwerk, Betonwerk, der Tagebau. Da sind überall diese leerstehenden Hallen gewesen. Und das hat natürlich keinen geschert. Und dann gab es ja auch noch kein Internet, keine Handys. Und da wurde alles über Mundpropaganda so ein paar Tage vorher verbreitet. Und dann fanden da Raves statt. Mhm. Wir sind ja nicht mehr die erste Generation. Als ich nach Berlin gezogen bin, das war 98 in dem Dreh, da war ja schon, da begann ja die Gentrifizierung schon so langsam. So die ganz wilde Zeit war da.
Ich war früher schon mal auf so einem Rave in der Halle Weißen See.
Ja.
Ich kann mich erinnern, da hatten wir alle so Leuchtstäbchen in der Hand und haben immer Acid gerufen.
Ja.
Beim Tanzen.
Ich war auch auf der...
Hast du auch immer Acid gerufen?
Nee, ich weiß nicht, wann das war, aber das muss schon sehr früh gewesen sein. Es gab nämlich mal so einen Hit, wo dieser Ruf... ja, benutzt wurde als Rave-Signal. Aber da war ich übrigens auch in der Halle Weißensee, habe ich eine kleine Side-Note-Geschichte, und zwar, ich hatte immer eine sehr supportende Mutter. Meine Mutter, die fand es immer toll mit dem Techno, und ich war da minderjährig noch. Ich muss da wirklich, da war ich bestimmt 13, 14, und ich wollte unbedingt auf diesen Rave in der Halle Weißensee, weil da so Prodigy und Jeff Mills gespielt haben. Und ich habe, was so Kinder so machen, immer die Manteltaschen meiner Eltern abgecheckt nach Kleingeld und hatte irgendwann mal einen Jackpot und habe einen 100-Markschein gefunden und habe den dann so vorsichtig versteckt so zwischen Büchern und gewartet, ob er vermisst wird. So ein paar Wochen, und es ist nichts passiert, und er wurde nicht als vermisst gemeldet, und dann habe ich mir eine Karte für diesen Rave am Alex in der Kartenvorverkaufskasse.
Aber wieso hast du nicht gefragt? Man fragt doch eigentlich, wenn man Geld nimmt. Sage ich jetzt mal so als strenge Mutter.
Meine Mutter war nicht streng, und das war eine absolut astronomische Summe damals für mich. Also das war einfach richtig viel Geld, und ich habe dieses Geld dann gehabt und habe gehofft, dass keiner merkt, und es hat keiner gemerkt. Natürlich darf man sowas nicht machen. Meine Kinder kennen die Geschichte, von daher erzähle ich die jetzt hier ganz. So, man ist jung, man macht Fehler. Lange Rede, kurzer Sinn. Es geht hier gar nicht um die moralische Frage, sondern es ging darum, ich habe mir von diesem Geld, von diesem Schatz ein Ticket gekauft und habe das investiert und musste jetzt irgendwie einen Weg finden, weil ich konnte da nicht heimlich hingehen. Also ich musste dieses Ticket irgendwie präsentieren und sagen, hier ist dieses Ticket, ich will da hin. Und dann habe ich mir selbst dieses Ticket per Post geschickt und habe so einen gefakten Brief, dass ich bei so einem Ausschreiben dieses Ticket gewonnen habe.
Von wem war, soll das gewesen sein?
Ey, ich habe irgendwas, ich kann mich nicht mehr erinnern. Die Story kam auch später natürlich raus. Meine Mutter hat natürlich sofort gemerkt, dass das alles fake war, und sie hat auch gelesen mit Schreibfehlern irgendwie. Aber sie hat aber nichts gesagt, das muss man ihr hoch anrechnen, und sie hat mich hingefahren, und ich bin dann auf diesem Rave gewesen, und wir haben uns verabredet, um 3 holst du mich wieder ab. Um 3 Uhr morgens. Ja, aber das Problem war, ich stand dann um 3 Uhr vor der Halle Weißensee auf dem Parkplatz, auf dem gefährlichsten Ort an einem Rave, weil auf dem Parkplatz finden natürlich die Drogensachen statt, und wer kam nicht? Meine Mutter hatte verschlafen, sie kam um 8. Also ich stand dann halt 5 Stunden so als Minderjähriger.
Nein. Warum bist du denn nicht wieder reingegangen?
Naja, damals war das so, du hast ja kein Telefon, und sie hätte ja jede Sekunde kommen können. Deswegen, ich konnte nicht mehr rein. Ich musste dann halt warten, weil ich dachte 5 Stunden lang, sie kommt gleich. Und sie kam aber erst um 8 dann. Und das war dann meine Strafe so dafür. Aber,
okay. Aber und wurde dir dann die ganze Zeit was angeboten? Damals war doch Ecstasy so. Das.
Ja, aber das war total nett, weil also die Techno-Community ist ja im Prinzip total nett. Die hat ja jetzt erst so diesen darken, wir spiken dich in den Darkroom rein, Vibe bekommen. Das war früher alles so ein bisschen anders so. Also gerade bei diesen Veranstaltungen, ich glaube, das war auch so eine, von den Mayday-Leuten so eine Geschichte. Das war ja alles dann schon eher so ein bisschen naiver. Das war ja nicht Underground so, ne? Der Underground und diese Rave-Kultur.
Es war noch Friede, Freude, Eierkuchen.
Ja, die waren noch so ein bisschen da, da haben die das halt auch noch geglaubt, was der Motte da dann auch so erzählt hat, ne?
Dr. Motte, der die Love Parade, ja.
Quasi, genau. Es war ja immer, gab ja immer diese Mottos, One Future, One Family, One Love, immer dieses One, wir sind eins, was ja im Prinzip auch so ein realistischer Effekt ist auf so einem Dancefloor, was dann halt auch passieren kann, dass du quasi alle einsüngst sozusagen auf ein Level so.
Schaffst du das, wenn du als DJ auflegst?
Ich glaube schon.
Und trauerst du dieser Zeit damals, dieser Nachwendezeit oder den 90ern in Berlin nach?
Nee, überhaupt nicht. Gar nicht. Bin froh. Ich bin ehrlich gesagt immer froh für Entwicklungen, also Überentwicklungen. Ich mag das total gerne, wenn Sachen vorangehen, sich verändern. Es ist ja nie, wenn irgendwas bleibt, wird es irgendwann schlecht. Es ist wie mit so einem Käse, weißt du? Wenn du den zu lange hast, dann wird es halt schwierig, ja. Ne? So.
Aber zum Beispiel jetzt habe ich gesehen, das Tacheles, da sind jetzt so Luxus-Eigentumswohnungen drin. Ne? Mhm. Und ich habe mal nachgeguckt, 52 Quadratmeter, 700.000 Euro.
Schnäppchen.
Macht dich sowas ärgerlich? Nö. Weil das Tacheles ist ja ein kultiger Ort für die Szene.
Ja, aber nee, weil wenn du auf so einem Feld lang gehst und du siehst da so einen Stein, ja, der hat da irgendwie Moos drauf, so ein Findling, ja, der irgendwann mal aus Norwegen in der Endmoräne da angerollt wurde und der liegt da einfach und der liegt auch noch da, wenn du nicht mehr da bist, so, und den interessiert das alles nicht. Und wenn man das Bewusstsein, was dieser Stein oder was dieser Moment, wenn du dir das bewusst machst oder wenn du dir das irgendwie so ein bisschen in dich reinziehst, dann wird dir klar, dass ich kann mir vorstellen, dass für Leute, die viel im Tacheles waren und die dort einen Teil ihres Lebens verbracht haben, die sich mit dem Ort und mit der ganzen Geschichte dort identifiziert haben, dass es für die hart ist. Aber das ist auch für Leute hart, die ihr Elternhaus verlassen müssen und dann irgendwann später wieder davor stehen und da wohnen dann jetzt andere drin. So. Und das ist, für mich ist das eher so ein vergleichbares Ding, weil die Erinnerungen, die ich ans Tacheles habe, sind durchweg gut so. Also ich habe da Shellac gesehen, ich habe da Steve Albini auf einer Bar stehen sehen mit einer Klampfe. Ich war da bei den Dead Chicksons zigmal, ich habe da Tanit vergöttert. So. Ich kenne diese, ich finde das, aber dieser Ort Tacheles ist ja schon seit vielen, vielen Jahren vor der Sanierung schon lange nicht mehr das gewesen, was er ja eigentlich mal irgendwie war.
Stimmt.
Und wir sind gefragt worden damals, als die so einen Imagefilm gemacht haben, als dieses Tacheles so umgebaut wurde und die dafür Investoren gesucht haben, wurde so ein Imagefilm von so diesen Hauptinvestoren gemacht. Und die haben uns gefragt, als Berliner, ob wir dort so diesen Sound dazu machen wollen. Mhm. Und wir haben damals aber abgelehnt.
Wieso?
Weil es uncool finden, für irgend so einen Bauheini einen Sound zu machen. So. Aber ja.
Du hast ja gerade DJ Tanit erwähnt.
Ja.
Hast du also so früher auch selber getanzt?
Total.
Wie denn? Wie tanzt Gernot Bronsert?
Das kann man, glaube ich, gut sehen. Meine Frau sagt immer wie so ein Bärchen, weil ich immer mit dem Oberkörper mich immer so. Weiß ich, ich war schon ein richtiger Tänzer. Also ich bin auch früher. Als ich noch jünger war, noch zur Schule ging, da hatte man ja kein Geld. Und am Mittwoch gab es immer Headquarters New Faces im Tresor. Da hat es immer nur 5 Mark Eintritt gekostet. Und da bin ich immer hin und habe es irgendwie geschafft, an Tower, dem Türsteher, vorbeizukommen. Und ja, da war ich dann. Und da gab es auch ab und zu so große DJs, die da gespielt haben. Es war immer so New Faces, also neue Nachkömmlinge. Und da habe ich auch mal Tanit gesehen. Der Tresor hatte damals auch so einen Garten und da stand Tanit und hat so ein Bier getrunken und hat sich da so unterhalten. Und da habe ich so da gesessen und gesagt, ja, der, der trinkt auch nur Bier, habe ich mir so gedacht. Weil Tanit war für mich damals so...
Ja Gott.
Naja, also überleg mal, ich weiß nicht, du bist irgendwie 15, 16, bist auf der zweiten oder dritten Love Parade und dann steht da so ein Typ mit so einem Stab, mit einem Patronengurt, voll in Camouflage und einem Totenkopf drauf auf dem Panzer. Und da läuft so der härteste Techno und du denkst einfach nur so, oh, yes, das ist genau das. Es ist so fett. Es gab so ein paar Momente in meinem Leben, so Punkte, die mich so doll beeindruckt haben. Es waren immer nur so Momente, aber die haben mich so doll beeindruckt.
Sind die wie Bilder in deinem Kopf?
Na, es ist so ein ganzheitliches Bild, würde ich sagen. Es ist so eine Mischung aus allem, wenn halt alles stimmt, so, ne? Wenn so Bild, Gefühl und Situation sich in dein Unterbewusstsein und Bewusstsein und überhaupt komplett einbrennen, so. Und dann gab es halt einmal so diese Tanit-Situation. Die ist dann aber ein bisschen desillusioniert worden, als ich ihn dann in echt gesehen habe, so einfach so normal an der Bar stehend. So. Und der ist ja ein ganz cooler Typ so. Ich habe den dann später dann auch kennengelernt so. Mit der Zeit habe ich dann so alle meine Heroes auch so kennengelernt. Passiert dann so automatisch in dieser Welt, wenn man da wächst. Und aber so in meiner, frühkindlich will ich gar nicht sagen, aber in meiner so jugendlichen Prägung hat der allein schon, dass der so ein Typ war, wie er war, ohne die Musik schon so viel bei mir ausgelöst, so. Der war einfach ein krasser Punk, so. Aber ein mächtiger Typ, aber einer von den Guten, so. Und das fand ich irgendwie total beeindruckend. Dann bin ich natürlich auch in diesen Bunker da gerannt, in der Friedrich-Reinhardt-Straße.
Ich spiele mal mein Lieblingslied von euch. Da kräuselt sich Gernot Bronsatz Nase, weil der ist schon so alt für dich, oder was?
Nee, so alt ist der gar nicht. Der ist gar nicht so
aber
alt.
Aber der ist doch genial, der Song. Der heißt Tacken. Ist das beste Lied von euch?
Ja, danke. Der ist, ehrlich gesagt, in einem kleinen Dorf, in einem alten Ost-DDR-Konsum, unsaniert, aber leerstehend entstanden. Da haben wir unser Zeug mal irgendwie aufgebaut und Schari hatte so ein Vibraphon gekauft, Das ist so ein Ding, was Helge Schneider immer hat, weißt du, dieses Instrument.
Ein Xylophon, aber mit Metallstäben.
Ja, und auch mit so einer Rotationstechnik drin, dass es halt so wie so ein Wawa-Effekt klingt. Das hat der sich mal bei eBay ersteigert und dann haben wir da drauf rumgeklimpert. Und lustigerweise kam da ich habe zwei Kinder und mein kleineres Kind kam rein und fing an, dieses Vibraphon zu bespielen. Und dann haben wir ihm gesagt, guck mal, spiel das mal nochmal. Und dann hat er das so wiederholt und dann haben wir das so aus dem Moment, wir haben eigentlich was ganz anderes machen wollen.
Das Lied ist also gar nicht von euch, sondern von deinem Kind.
Der ist auch ein Mozelektor. Und zwar durch und durch, der ist ein echter sogar. Nee, und der begann quasi da drauf rumzuklimpern und dann haben wir quasi mit diesem Vibraphon, was viele Jahre rumstand und wir es eigentlich nur so als Ablagefläche benutzt haben, haben wir dann einen einzigen Song draus gemacht. Und zwar genau diesen Song.
Danke. Gernot, irgendwo zwischen diesen Techno-Raves damals und der Gründung von Mozelektor mit Sebastian Schari, hast du sogar noch Diplom-Sonderpädagogik studiert?
Ja.
Also du wolltest Lehrer für beeinträchtigte Kinder werden?
Ja, nee, das war eher so eine, es war nicht Lehrer, sondern eher so eine Art Betreuung, Therapie. Also mich hat so Autismus interessiert. Meine Mutter hat schon immer so integratives Theater gemacht. Also Theater mit Menschen mit Beeinträchtigung, Kindern und Erwachsenen.
Da hattest du so einen Berührungspunkt.
Und da habe ich schon angefangen, ihr immer so Sounds zu machen für ihre Theaterstücke und hatte da so Berührungspunkte mit Menschen mit Beeinträchtigungen. Und mich hat das irgendwie interessiert, weil ich das spannend fand. Ich fand es einfach total spannend, weil es gibt ja natürlich auch voll abgefahrene Autisten. Und dieses ganze Autismus-Thema hat sich dann auf ganz interessante Art und Weise so auch so durch mein ganzes Leben gezogen. So dann meine Schwester hat ein autistisches Kind zur Welt gebracht, der eine Inselbegabung in Musik hat. Halleluja, danke. Der kann unglaublich Klavier spielen, das ist Wahnsinn. Also er improvisiert natürlich nur, weil man kann ihm nicht sagen, was er machen soll. Aber Da fällt es um, wenn er anfängt zu spielen. Ist jetzt 14 Jahre alt.
Hast du da auch schon mal was aufgenommen?
Nee, noch nicht, weil es ist schwer ranzukommen, weil ich arbeite aber dran. Ich will den natürlich, will ich mit dem was machen, weil ich habe ihm aber sehr viel musikalischen Einfluss gegeben. Ich arbeite mich da so langsam vor. Also ich habe ihm dann schon, als er kleiner war, so Sachen wie so Flying Lotus gezeigt und Dorian Concept und so Leute, die so viel, so ein bisschen so eine Art jazzigen Hintergrund haben, aber so mit das mit Elektronik verbinden, weil er komplett elektronische Musik abgelehnt hat. Das ist für ihn keine echte Musik und...
Das ist schmerzhaft für dich?
Nö, überhaupt nicht. Das höre ich ja ständig. Von daher, ich bin ja auch in einer Familie von Musikern umgeben. Also ich habe mehrere Berufsmusiker in der Familie und bin da...
Also die so E-Musik machen, so Klassik.
Ja, so die dann arbeiten gehen so.
Mhm. Du gehst eigentlich ziemlich viel arbeiten, aber womöglich denken die meisten Leute, dass es keine Arbeit ist. Du bist ja ständig als DJ in der Welt unterwegs, ne?
Ja.
Ist das nicht anstrengend?
Doch, ich habe immer noch Jetlag gerade. Wir waren jetzt in Lima... und in Bogota, also Peru und Kolumbien, am Wochenende. Ein kleiner 5-Tages-Trip.
Aber du machst es gerne, also das brauchst du auch irgendwie.
Voll, also das ist ja unsere Bestimmung, die haben wir ja gefunden. Sonst würden wir das ja nicht so machen. Also wir sind ja komplett in unserer Mitte angekommen, was das betrifft. Und fühlen uns an diesem Ort am wohlsten. Also...
Du meinst jetzt an dem Ort hinter dem DJ-Pult?
Ja, oder auf der Bühne oder im Club, in der DJ-Booth. Also wenn wir quasi nicht auf dem Dancefloor sind, sondern die laut leise machen. Und das macht totalen Spaß. Also
ist es auch so, weil du bewegst ja dann Massen. Hat man dann auch irgendwie so ein...
Machtgefühl?
Ja.
Ja, hast du. Aber es ist eine sehr angenehme, positive Art und Weise, weil man ist ein Teil davon. Und es ist ja eine reinherzige Angelegenheit. Du bist ja reinen Herzens in dem Moment. Also du hast keine bösen Absichten, sondern du willst ja, dass die Leute Spaß haben und dass die Leute was mitnehmen. Und ein bisschen willst du auch der Coolste der Welt sein, so. Aber das ist dann auch so das Einzige, was da so Ego ist. Und das macht totalen Spaß. Also wenn man es schafft, dass es so fließen kann, dann ist das eine sehr angenehme Erfahrung.
Letzte Frage an dich, Gernot. Wie wichtig ist Berlin für deinen Sound?
Also Berlin ist wahrscheinlich geschichtlich, chronologisch gesehen auf eine Art wichtig. Aber ich glaube, ich habe wenig Platten aus Berlin. Vielleicht gibt es einen Einfluss, der für mich... wirklich der prägende Sound Berlins ist. Und zwar sind es zwei Herren älteren Semesters mittlerweile. Dürfen Sie, wenn Sie es jetzt hören, dann schimpfen die bestimmt mit mir. Und zwar ist es Moritz von Oswald und Marc Ernestus. Die haben ein unter anderem...
Humpelnest hat der doch auch gegründet.
Genau. Und auch das Hardwax. Also, ja. Also Marcs Abschlussarbeit von seinem Kunststudium war das Humpelnest. Und das war, hat er auch lange betrieben. Das habe ich erst viele Jahre später rausbekommen. Aber das Hardwax war eigentlich so ein wichtiger und ist eine wichtige Quelle von Inspiration.
Plattenladen.
Ist ein Schallplattenladen in Berlin, der mich auch rekrutiert hat als junger Mensch. Ich habe nämlich, als ich mein Studium abgeschlossen habe, musste man ja damals dann zum Zivildienst. Ich habe ja versucht, so lange wie möglich mein Studium zu extenden, damit ich nicht Zivildienst machen muss. Aber ich musste dann zum Zivildienst und habe dann Zivildienst gemacht bei einem Verein, wo ich unter anderem auch den Arnim von Beatsteaks kennengelernt habe, der da auch gearbeitet hat.
Oh, ich merke schon, wir können uns noch ewig unterhalten.
Ja,
aber Hardwax wäre so.
Genau, und da habe ich dann danach habe ich im Hardwax gearbeitet. Die haben mich rekrutiert zu dieser Zeit, als ich Zivildienst gemacht habe. Und unter anderem auch Marcel Dettmann, der nach...
Kein DJ.
Der ist auch ein, genau, das ist ja...
Name-Dropping ohne Ende.
Genau, Marcel Dettmann ist ja Berghain Resident DJ quasi, der Sinnbild des Berghains und...
Gernot.
Ja, wir müssen Schluss machen, ne? Merk schon. Wollen wir noch ein besseres Schlusswort finden, oder?
Ja, such mal eins.
Also Berlin hat mich vielleicht mit Konopkes Imbiss musikalisch, nein, nicht musikalisch, aber mehr geprägt als jetzt die Musik, die aus... Berlin kommt. Aber ich denke, so Hardwax und die Musik, die in diesem Hardwax-Umfeld entstanden ist, ist, glaube ich, so die stärkste prägende Form für den Berliner Sound.
Dankeschön.
Ja.
Ich danke dir.
Gerne.
Berlin Sounds Inside. Der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann kann ich euch meinen Talk mit Marcel Dettmann empfehlen. Es gibt ja viele Parallelen. Auch er ist in Brandenburg groß geworden. Er ist Baujahr 77, also ein Jahr älter als Gernot. Er ist mit Techno-Raves musikalisch sozialisiert worden und seit über 20 Jahren DJ im berühmtesten Club der Welt, dem Berliner Berghain. Marcel Dettmann, der Berghainer der ersten Stunde, erzählt in seiner Folge ausführlich, was es heißt, von Beruf ein internationaler Kult-DJ zu sein. Traumberuf? Ja oder nein? Na, hört selbst.